Deutschlandfunk.
Seid gegrüßt, schön, dass ihr da seid, bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Beim Thema künstliche Intelligenz gibt es viel zu erzählen, zu erklären und zu verstehen. Die wissenschaftliche Betrachtung der KI kommt da im Moment kaum hinterher, denn die technischen Entwicklungen sind viel schneller als die akademischen Analysen. Unsere Rednerin heute wagt es dennoch. Sie betrachtet KI aus einer akademischen Perspektive, an die, zumindest ich, beim Thema KI nicht unbedingt als erstes gedacht hätte, nämlich aus ihrer Perspektive als Religionswissenschaftlerin.
Religion verstehe ich als ein Bündel aus Erzählungen, Praktiken und Erwartungen, in dem Annahmen über nichtmenschliche Ordnung oder Kräfte eine zentrale Rolle spielen. Diese Annahmen entziehen sich empirischer Überprüfbarkeit und werden dennoch als wirksam vorausgesetzt. Betrachten wir nun die gegenwärtigen Erzählungen über KI, zeigt sich, dass sie in dieser Hinsicht dieselbe Struktur aufweisen. Sie enthalten Annahmen, die über das empirisch Belegbare hinausgehen. Vor allen Dingen die Vorstellung, KI könnte die grundlegenden Probleme der Menschheit lösen und mehr noch, dass KI in der Lage sein soll, die Menschheit in eine gute Zukunft zu führen.
Was unterscheidet ein Gebet von einem KI-Prompt? Reagieren Götter anders als ChatGPT, Gemini oder Croc? Und was hat das alles mit unserem echten Leben, mit unserer Realität zu tun? Um all diese Fragen geht es gleich im Vortrag von Inken Prohl. Sie ist Professorin für Religionswissenschaft an der Uni Heidelberg. Der Zusammenhang zwischen Religion, Technologie und KI gehört zu ihren Forschungsschwerpunkten. In ihrem Vortrag erklärt Inken Prohl, warum sich KI und Religion so ähneln und warum beide auch ähnliche Funktionen in unserem Leben erfüllen können. Sie analysiert aber auch, was die entscheidenden Unterschiede sind zwischen Religion und KI und wie künstliche Intelligenz verändert, wie wir uns selbst und unser Leben verstehen. Inken Prohl hat ihren Vortrag am 19. Januar 2026 in Heidelberg gehalten.
Heute geht es um KI und Religion. Wenn diese beiden Worte hintereinander fallen, dann erwarten viele eine Debatte über Ethik, also über Regeln, Verantwortung und Grenzen. Über die Frage, was KI darf und was sie soll und welche normativen Maßstäbe im Umgang mit ihr gelten sollen. Diese Perspektive ist inzwischen gut etabliert und sie wird insbesondere in theologischen und philosophischen Kontexten verhandelt. KI wird dort vor allem als Herausforderung für Gottes- und Menschenbilder sowie für ethische Orientierung verhandelt. Auffällig ist jedoch, dass sich der öffentliche Umgang mit KI nicht in diesen normativen Debatten erschöpft. Denn es hat sich längst eine ganz spezifische Art und Weise etabliert, über KI zu sprechen. Und es ist dieser Sprachgebrauch, der Aufmerksamkeit verdient. Denn er entfernt sich deutlich von technischen Beschreibungen und verschiebt den Blick auf das, was KI ist und sein soll. Hierzu einige Beispiele. Im Jahr 2023 bezeichnet Sam Altman, das ist der CEO von OpenAI und das kennen Sie wahrscheinlich mittlerweile alle von ChatGPT, also Sam Altman bezeichnete künstliche Intelligenz als eine magische Intelligenz im Himmel. In einem anderen Zusammenhang sprach er davon, dass diese Form von Intelligenz größer sein könnte als alles, was wir je erlebt haben. Beide Formulierungen fallen auf, weil sie nichts Technisches beschreiben, sondern Bedeutung und Überhöhung erzeugen. Ähnlich gelagert ist die Sprache von Marc Andreessen. Das ist ein in Europa wenig bekannter Tech-Milliardär. Der hat ein Techno-Optimist-Manifesto verfasst und darin beschreibt er Technologie als Alchemie. Und er spricht davon, dass sie den Menschen, wobei genauer gesagt den Mann, zu einem technologischen Übermenschen machen könnte. Auch hier wird KI nicht als begrenztes Werkzeug präsentiert, sondern als Mittel grundlegender Transformation. Journalistische Reaktionen greifen diese Wortwahl auf. So ist beispielsweise die Rede von den Technopriestern, wenn es um die Tech-Eliten aus dem Silicon Valley geht. Und häufig wird dann kritisiert, dass sie die KI in irgendetwas verwandeln, was an Mystizismus oder Animismus erinnert. Es zeigt sich also, Der öffentliche KI-Diskurs ist von religiösem Vokabular durchzogen. Und somit ist das Thema ein überaus fruchtbares Feld für die Religionswissenschaft. Vergegenwärtigen wir uns kurz den Unterschied zwischen Theologen und Religionswissenschaftlern. Theologen reflektieren über religiöse Lehrsätze und leiten daraus Erkenntnisse, Werte und Normen für die Gesellschaft ab. Wir verstehen im Unterschied dazu religiöse Lehren als Selbstthematisierung und machen diese zum Subjekt unserer Forschung. Wir erforschen also praktisch das, was die Theologen hervorbringen. Damit sind wir Spezialisten für Fiktion. Wir sind Experten, wir Religionswissenschaftler, wir sind Experten für die Kluft zwischen imaginierten Narrationen und sozialen Realitäten, und wir sind Spezialisten für Performanzen, und zwar für die Performanzen, die den religiösen Imaginationen, wie beispielsweise das, was Sam Altman oder Mark Andreessen über KI sagen. Wir überlegen uns, wie werden diese Imaginationen mit einer Aura der Faktizität versehen. In meinem Vortrag heute geht es also um die Erzählung über künstliche Intelligenz, ihre Kluft zu den sozialen Realitäten der KI und die Frage, wie den Imaginationen über die KI, über die ich heute sprechen werde, eine Aura der Faktizität verliehen wird. Es soll also thematisiert werden. Warum halten wir so viel von dem, was die Narrationen über KI versprechen, eigentlich für wahr? Und was ergeben sich daraus für Konsequenzen für unsere Gesellschaft? Wenn ich also über das Verhältnis zwischen KI und Religion spreche, dann unterscheide ich zwei große Bereiche. Zum einen das Thema KI und Religion und zum anderen das Thema KI als Religion. Zunächst werde ich dazu im ersten Teil ganz kurz etwas zum Thema KI und Religion sagen. Dabei geht es im Wesentlichen darum, wie religiöse Institutionen künstliche Intelligenz benutzen und was sie zu KI zu sagen haben. Im zweiten Teil stelle ich die Versprechen der KI-Industrie grundsätzlichen Problemen von ihr gegenüber. Aus dieser Gegenüberstellung ergibt sich die Frage, warum wir es zulassen, dass die KI sich so rasant und dramatisch in unserer Gesellschaft verbreitet. Hierzu werde ich im dritten Teil einige Gründe angeben, die, wie Sie sehen werden, alle etwas mit Religion zu tun haben. Im vierten Teil gehe ich kurz auf die Schattenseiten der KI ein und ziehe dann ein kurzes Fazit. Zum ersten Teil: Religionen und KI. Religiöse Institutionen nutzen KI. KI dient als Werkzeug zur Organisation und Vermittlung religiöser Inhalte. Im christlichen Kontext existieren sogenannte Prayerbots oder pastoral ausgerichtete Chatbots, die Glaubensfragen beantworten, Bibelstellen vorschlagen oder Gebete formulieren auf Anfrage. Und Ähnliches finden wir dann auch in muslimischen Kontexten, im Hinduismus, im Buddhismus. Man kann also sagen, hierbei handelt es sich um Anwendungen, die von religiöse Institutionen nahen Organisationen verwendet werden, um niedrigschwellig Zugänge zu religiösen Inhalten zu schaffen. Dann haben wir einen großen Bereich der theologischen Reflexion. Die wachsende Bedeutung von KI für Kommunikation und menschliches Selbstverständnis hat in den letzten Jahren zahlreiche Reaktionen hervorgerufen. Im Zentrum dabei, wie ich schon erwähnt habe, stehen Fragen nach den Herausforderungen für Gottes- und Menschenbilder sowie für ethische Orientierung. Die sind inzwischen gut etabliert und in ihrer Wiederholung zunehmend ermüdend. Ermüdend sind sie nicht, weil die Fragen falsch wären, sondern weil sie sich fast ausschließlich auf abstrakte Deutungen und normative Bewertungen konzentrieren. Weitgehend ausgeblendet bleiben die materialen und praktischen Dimensionen des Umgangs. Die Präsentation von KI zum Beispiel im Internet oder in Museen oder auf Regierungsseiten, dann alltägliche Nutzungsroutinen, Interfaces, dialogische Interaktionen und die Art und Weise, in der KI als handlungsfähige Instanz erfahren wird. Genau hier entfaltet sich, wie ich zeigen möchte, eine wirksame und dramatische Verschiebung in unserem Verhältnis zur KI. Und dann komme ich noch, bevor ich zu KI als Religion komme, zu einem letzten Beispiel für KI und Religion. Das schließt nochmal an die Nutzung durch religiöse Institutionen an. Und zwar möchte ich Ihnen Minder vorstellen, weil ich das Thema der Roboterpriester nicht auslassen möchte. Minder ist ein Roboterpriester, der im Jahre 2019 im Zen-buddhistischen Kodaiji in Kyoto in Betrieb genommen worden ist und ein großes mediales Echo gefunden hat. Minder ist in der Lage, Sutren zu rezitieren und Unterweisungen zu geben. Sein Betrieb wurde inzwischen wieder stark reduziert, aber man kann es sich immer noch anschauen. Und wenn man da zum Tempel geht, dann ist es üblich, dass an japanischen Tempeln kann man Glücksbringer kaufen, weil die Besucher davon ausgehen, dass buddhistische Institutionen dazu in der Lage sind, ihnen Zugang zu geben zu vorgestellten göttlichen Wohltaten, also sogenannten diesseitigen und jenseitigen Nutzen. Und damit man diese religiös wirksame Kraft auch mit nach Hause nehmen kann, diese vorgestellte, werden diese also in Form von Amuletten und Glücksbringern dargeboten. Und nun kann man am Kodaiji solche Glücksbringer kaufen. Sie können also sehen, dass der Minder sich selbst in etwas verwandelt hat, dem die Gabe religiös wirksamer Kräfte zugeschrieben wird. Und wenn Sie sich das genau anschauen, dann heißt er auch für die japanischen Akteure nicht Minder, sondern der heißt Andoroido-san, also Herr Android. Und so sehen wir, wie der Einsatz von KI durch religiöse Institutionen religiöse Praktiken und Vorstellungen verändern. Minder und andere Roboter haben großes mediales Aufsehen erregt in der Clickbait-Dynamik. Dennoch lässt sich festhalten, dass es sich eher um Einzelfälle handelt. Und deshalb gehe ich jetzt auch über zum Thema künstliche Intelligenz als Religion. Ich hatte bereits am Anfang von den Aussagen führender Tech-CEOs gesprochen, die KI häufig in einer Sprache beschreiben, die technische Begrenzung hinter sich lässt. KI erscheint als Instanz oder wird präsentiert als Instanz mit besonderer Wirkmacht, als Schlüssel zu grundlegenden Lösungen oder als Kraft. Wenn wir die nicht nutzen, dann drohen uns schwerwiegende Konsequenzen in der Zukunft. Einer dieser Tech-CEOs, der das formuliert hier, der Gründer von DeepMind, ist Demis Hassabis. Der formuliert das Ziel, Intelligenz zu entschlüsseln, um anschließend alles andere lösen zu können. Intelligenz wird hier von menschlicher Praxis gelöst und als eigenständige Größe adressiert. Diese Überhöhung zeigt sich auch in anderen prominenten Äußerungen. Jack Dorsey beispielsweise, einer der Gründer von Twitter, jetzt X, sprach davon, Technologie verfolge eine Mission, das Licht des Bewusstseins zu erweitern. Und Elon Musk hat diese Metaphorik aufgegriffen, wenn er erklärt etwa, er wolle dieses Licht zu den Sternen tragen, damit später natürlich auf seine Mars-Mission an. Technologische Entwicklungen erscheinen damit als kosmisches Projekt, nicht als begrenztes menschliches Handeln. Solche Aussagen treffen auf ein kulturelles Umfeld, in dem Technik seit langem mit Hoffnung auf Ordnung und Problemlösung verbunden ist. Und das finden wir vor allen Dingen in der Populärkultur. Hier gibt es ganz viele Beispiele. Ich greife nur ein Beispiel zurück, das vielen von Ihnen wahrscheinlich sehr vertraut ist, nämlich Star Trek. In Star Trek haben schon immer überlegene Computersysteme zentrale Aufgaben übernommen der gesellschaftlichen Koordination und irgendwie super gute Lösungen für schwerwiegende Probleme gefunden. Und diese Vorstellung, die wir seit langem in der Populärkultur haben, wird in der aktuellen Apple-Serie Pluribus beworben mit dem Untertitel Glück für alle. In Pluribus, wenn Sie das noch nicht gesehen haben, es ist das die absolute Highlight-Empfehlung, wer sich mit KI zurzeit beschäftigen will, zumal sie so viele widerstrebende Interpretationen hervorruft. Also in Pluribus hat es eine KI geschafft, 8 Milliarden Menschen gleichzuschalten und diese sind jetzt alle glücklich. Es sind nur 12 Leute, die sich dagegen wehren. Ich sage Ihnen gar nicht, worum es tatsächlich geht, sondern ich berichte von unseren familiären Diskussionen, weil ich finde das schrecklich und wäre auf jeden Fall einer dieser 12 Leute. Während andere Familienmitglieder sagen, wieso ist doch toll, wenn sich alle ein Cadillac leisten können und so viele Frauen, wie man will, sagen die männlichen Familienmitglieder. Und also nicht so massiv. Und wenn man essen kann, was man will und so weiter. Ja, KI, komm und gib uns dieses 8 Milliarden Menschen Glück. Diese Bilder, die wir in der Populärkultur haben, in vielen anderen Beispielen auch, wirken in den Alltag hinein. KI gilt als neuer Hoffnungsträger in der Medizin, als Schlüssel zur Bewältigung der Klimakrise oder zur effizienten Steuerung von Energie, Verkehr, Ressourcen. Wir sehen insgesamt populärkulturelle Zukunftsentwürfe und alltägliche Erwartungen greifen ineinander über und stabilisieren die Annahme, dass KI uns dort Lösungen gibt, also erstmal, dass KI uns Lösungen gibt, damit wir eine glückliche und wohlhabende Zukunft haben und dass KI vor allen Dingen auch da eingesetzt werden kann, wo menschliches Handeln an seine Grenzen stößt. Und jetzt komme ich zu 4 Einsprüchen. Und zwar möchte ich zunächst gar nicht über die ganzen Probleme sprechen, die die KI hervorruft, sondern ich möchte erstmal 4 leise oder laute Einsprüche formulieren gegen diese Zukunftsvision. Zum einen weiß ich nicht, wie es Ihnen geht, wann immer Sie in letzter Zeit mit der Bank oder mit Ihrem Stromversorgungsunternehmen oder mit irgendeinem Amt gesprochen haben. Sie treffen auf einen Chatbot, der partout nicht weiß, was Sie wollen. Ich habe unlängst versucht, einen Arzttermin in Heidelberg zu vereinbaren und am anderen Ende war ein Chatbot. Ich sage Ihnen nicht, wie der hieß. Auch um die Anonymität zu bewahren. Und anstatt, dass ich irgendwas sagen konnte, hat er mir ewig einen Sermon geliefert mit, ach, das ist ja schön, dass du anrufst. Du brauchst dir keine Sorgen haben. Ich bin ein Chatbot. Du brauchst dich jetzt gar nicht eingeschüchtert fühlen. Sag mir einfach, was du auf dem Herzen hast und wo es weh tut. Und dann sag mir noch, wenn es passt, für einen Termin. Und dann hat der Chatbot nochmal gesagt, sei nicht eingeschüchtert. Du kannst sagen, was du willst. Ich kümmere mich um alles. Ich war derartig genervt. Natürlich habe ich aufgelegt. Ich meine, das lasse ich mir doch nicht bieten. Dieser paternalistische Ton. Also insgesamt zeigen uns Studien, dass die Reibung, wie beispielsweise mit unserem momentanen universitären VPN, dass das im Jahr mehrere Tage Produktivitätseinbußen gibt. Aber insgesamt haben wir also diese großen Reibungen und die Frage stellt sich, wenn so viel im Kleinen nicht funktioniert, wie soll dann die KI im Großen die Menschheitsprobleme lösen können? Ein zweiter Einspruch betrifft das Rationalitätsideal, das sich in den gängigen Erzählungen über KI fortsetzt. Also, Niklas Tesla formulierte bereits 1919, also Tesla, das ist der Namensgeber von Tesla, Auto Tesla, in klassischer Zuspitzung, dass er anstrebt, die komplette Meisterschaft des Geistes über die materielle Welt. In diesem Ideal gilt Erkenntnis als umso verlässlicher, je stärker sie sich von Körperlichkeit, Affekt, Abhängigkeit und situativer Einbindung löst. Der Mensch, vielleicht der Mann, erscheint als geistiges Subjekt, das die Welt durch Distanz, Kontrolle oder Berechenbarkeit beherrscht. Dabei kommen 2 Dinge zu kurz. Erstens kommt zu kurz, dass die Menschen, die Erkenntnis hervorbringen, ja selber Körper haben und vielleicht schlechte Laune haben oder Verdauungsprobleme oder überhaupt irgendwie beeinträchtigt sind in ihren Erkenntnissen. Diese ganzen Fragen werden ausgeblendet. Und zum Zweiten wird ausgeblendet, was viele Menschen so täglich machen, was mit Chaos und Körper und Unkontrollierbarkeit und zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. Wie die Menschen tatsächlich leben und urteilen und auch der Umstand, dass sie Körper haben, das alles wird von dieser Rationalität ausgeblendet. Wobei, verstehen Sie mich nicht falsch, ich meine nicht, dass wir eine alternative Rationalität brauchen. Ich bin Wissenschaftlerin und mein wichtigster Anker ist die Rationalität. Ich meine nur, dass sie zuweilen ausgeweitet werden muss. KI beruht auf einem verkürzten Verständnis von Rationalität. Deshalb funktioniert sie auch dort besonders gut, wo Dinge berechnet, eingeordnet und kontrolliert werden. Gleichzeitig gerät das aus dem Blick, was sich nur im konkreten Tun, im Miteinander und unter bestimmten Umständen erschließt. Diese reduzierte Rationalität, die der KI zugrunde liegt, ist nur ein weiterer Baustein, beziehungsweise dieses Argument geht wesentlich weiter als das Argument, dass die KI wegen einem Obersampling ganz bestimmter Teile der Welt und der Bevölkerung sowieso ein Dauerproblem und ein grundsätzliches Problem mit Stereotypisierung hat. Mein dritter Einspruch betrifft unsere Erfahrung mit KI. Ich mache im Moment zum wiederholten Male eine Lehrveranstaltung Chatting with LLMs about Religion, also mit Large Language Models über Religion sprechen. Large Language Models, das sind die wie Google Gemini oder ChatGPT oder Perplexity oder wie sie alle heißen. In diesem Semester ist unser Ziel, dass wir einen digitalen Religionswissenschaftler bauen oder eine digitale Religionswissenschaftlerin. Wir haben dafür verschiedene Master-Prompts entwickelt. Also der Prompt ist die Eingabe in die ChatGPT. Und wir haben ein ganz striktes Protokoll und haben jetzt zwei Befunde. Der eine Befund ist, dass die ChatGPT in der Lage ist, hervorragende Analysen von gegenwärtigen religionsgeschichtlichen und gegenwärtigen religiösen Entwicklungen zu liefern. Ganz hervorragend. Könnte man sofort veröffentlichen, werden wir am Ende des Semesters auch tun, in unserem Blog. Der andere Befund ist, dass wir festgestellt haben, dass selbst wenn wir die Protokolle einhalten und genau das Gleiche in die ChatGPT eingeben, sich ein Ergebnis nicht wiederholen lässt, sondern wir haben ganz viele verschiedene Ergebnisse. Und das hat etwas mit dem Blackbox-Charakter von KIs zu tun. Was wir häufig hören, wenn es um Erklärung des Deep Learning geht, ist, dass Ingenieure eine Technik verwenden, die sich Backpropagation nennt. Das bedeutet, dass die Gewichtung der einzelnen Entscheidungen wird so ein bisschen nachjustiert, so lange, bis die KI das ausspuckt, was sie ausspucken soll. Die Schwierigkeit besteht nun darin, dass mathematisch nachvollziehbar ist, aber epistemisch nicht nachvollziehbar ist. Menschen können erklären, warum sie zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen oder warum sie überhaupt zu den Ergebnissen kommen, die sie kommen. Maschinen können das nicht. Das bedeutet, dass mathematische Nachvollziehbarkeit mit epistemischer Undurchdringbarkeit einhergeht. Und die Frage ist, ob auf die Art und Weise gravierende Fragen oder auch nicht gravierende oder überhaupt Fragen. Fragen wie, wen soll ich einstellen? Wem gebe ich einen Kredit? Oder wie gehe ich jetzt mit der Klimakrise um? Ob wir das in Verbindung bringen wollen mit dieser epistemischen Ungenauigkeit? Und das verbindet sich mit meinem vierten Einspruch, und zwar mit dem Alignment-Problem, wie es Elisier Jutkowski zuspitzt. Er hatte 2025 ein Buch veröffentlicht, If Anyone Builds It, Everyone Dies. Das It bezieht sich auf Artificial General oder Artificial Superintelligence, also das, wonach die USA und China vermeintlicherweise im Moment im Wettlauf streben. Wer hat zuerst die Superintelligenz entwickelt? Und Jutkowski nun sagt, dass der allerkleinste Fehler in diesen Systemen dazu führen kann, dass die KI das ausnutzt und dass damit die Katastrophe der Auslöschung der Menschheit passieren wird. Halten wir also fest, das sind meine vier Einsprüche. Wir haben eine Diskrepanz zwischen den Erzählungen der Tech-Giganten, dem politischen Handeln, vor allen Dingen was die gewaltigen Investitionen in Datenzentren zurzeit betrifft, die ja alle auf diese AGI, Artificial General Intelligence, zielen, auf der einen Seite und den sozialen Realitäten der KI-Anwendung auf der anderen Seite. Dennoch breitet sich der Einsatz der KI immer weiter aus. Und ich möchte argumentieren, dass diese Ausbreitung ermöglicht wird durch etwas, was ich Religionisierung der KI nenne. Wenn ich von einer Religionisierung spreche, dann verwende ich den Begriff Religion bewusst, analytisch und pragmatisch. Religion verstehe ich als ein Bündel aus Erzählungen, Praktiken und Erwartungen, in dem Annahmen über nichtmenschliche Ordnung oder Kräfte eine zentrale Rolle spielen. Diese Annahmen entziehen sich empirischer Überprüfbarkeit und werden dennoch als wirksam vorausgesetzt. Ihnen wird eine besondere Autorität zugeschrieben, sie gelten als größer, grundlegender oder verlässlicher als menschliches Handeln. Die gemeinsame und unhinterfragte Annahme über empirisch, ja, man könnte fast sagen, transzendenter Sichtweisen, erzeugt Orientierung, legitimiert Hoffnung und strukturiert Erwartungen an die Zukunft. Betrachten wir nun die gegenwärtigen Erzählungen über KI, zeigt sich, dass sie in dieser Hinsicht dieselbe Struktur aufweisen. Sie enthalten Annahmen, die über das empirisch Belegbare hinausgehen. Vor allen Dingen die Vorstellung, KI könnte die grundlegenden Probleme der Menschheit lösen und mehr noch, dass KI in der Lage sein soll, die Menschheit in eine gute Zukunft zu führen. Das sind keine Debatten über technische Leistungsnachweise, sondern transzendente Setzungen. Sie verleihen KI eine Bedeutung, die über ihre konkrete Funktion hinausgeht. Ein wichtiger Hintergrund hierfür sind post- und transhumanistische Vorstellungen. Post- und Transhumanismus, damit bezeichnet man zwei Strömungen, die seit Jahrzehnten technologische Zukunftsbilder prägen. Es geht um die Überwindung menschlicher Begrenzung im Körper und im Geist. Und was angestrebt wird, ist eine sogenannte Superintelligenz, also das, was wir schon unter den Begriffen Artificial General oder Artificial Superintelligence kennengelernt haben. Gemeint ist eine KI, die menschliche Intelligenz nicht nur ergänzt, sondern übertrifft. Und daraus ergibt sich die Annahme einer Intelligenzexplosion. Sie haben vielleicht jetzt gelesen, die große Diskussion ist, wann wird es passieren? In 2 Jahren, in 5 Jahren, in 2 Wochen oder doch erst in 10 Jahren? Auf jeden Fall laufen die Debatten. Und auch der Grund, warum diese gigantischen Datenzentren jetzt überall errichtet werden, die laufen darauf hinaus, dass wir auf diese AGI warten, die alles lösen soll. Wenn die verwirklicht ist, so lautet die prophetische Zukunftsvision, dann verwirklicht sich das, was auch unter dem Namen Singularität bekannt geworden ist, also entweder eine Intelligenzexplosion, die dann immer und immer, immer intelligenter wird und dabei verschmelzen sich dann der Mensch und dieses Ober-Überintelligente und dann sind alle Probleme gelöst und wir können das Universum retten, so die Debatten der Trans- und Posthumanisten einiger. Der Rückgriff auf religiöse Semantiken hier ist kein begrifflicher Zufall. Die gesellschaftlichen Folgen neuer Technologien sind offen und schwer vorhersehbar. Zukunft ist unsicher. Propheten aus religiösen Kontexten wissen das und beschreiben die Zukunft mit religiösem Vokabular, weil hier transzendente Annahmen, ungesicherte Annahmen, überempirische Behauptungen vermittelt werden können. Und wir sehen, dass die Tech-Giganten und Tech-Diskurse ebenfalls diese religiöse Sprache verwenden. Diese Religionisierung der Zuschreibung deutet darauf hin, dass sich ein spezifischer Glaube an KI herausgebildet hat. Und ich meine damit nicht, dass sich herausgebildet hat der Glaube, dass die KI auf überempirische Art und Weise funktioniert. Nee, wir sind ja nicht blöd. Wir wissen schon, dass das technologische Abläufe sind, die da vonstatten gehen. Aber die Haltung gegenüber der KI, die lässt sich mehr und mehr als ein Glaube charakterisieren. Diese Hoffnung auf Heil verleiht KI eine Bedeutung, die über ihre empirischen nachweisbaren Fähigkeiten hinausgeht. Und in diesem Sinne sind sie strukturell vergleichbar mit religiösen Vorstellungen. Nun hat Professor Michael Bergunder freundlicherweise ist er eingegangen auf meine Studien zur Material Religion und mithilfe dieser argumentiere ich jetzt, dass also die Material Religion fragt immer danach, wie kommen die Ideen zu den Menschen? Weil die Ideen, die vermitteln sich ja nicht im luftleeren Raum und unsere Idee ist, sowohl von der Material Religion als auch von der Praxeologie in der Soziologie, dass hier Materialitäten, Performanzen und unsere Körper die Medien sind, mit denen wir Ideen aufnehmen. Und hier lassen sich jetzt eine ganze Reihe von Materialitäten und Performanzen nennen, mit denen sich dieser Glaube an die KI verbreitet. Geben Sie ein in Google KI und lassen Sie sich die Bilder ausspucken, dann kriegen Sie diese Welt in Blau. Also Blautöne, Galaxien, Sie sehen auch häufig, der Mensch ist irgendwie nur noch ein Kopf. Das sind die typischen Bilder. Gerade zu Blau lässt sich festhalten, Materialitätswirksamkeitsforschung ist ganz schwer. Wir klauen hier so ein bisschen bei den Werbemenschen, die herausgefunden haben, dass beispielsweise Königsblau für Seriosität und Autorität steht. So kann man sich wahrscheinlich diese Verwendung des Blaus erklären. Und die Religionisierung wird auch ganz deutlich, wenn Sie sich dieses Bild Michelangelos Erschaffung Adams vor Augen führen, was sich auf ganz vielen Webseiten zur künstlichen Intelligenz findet. Wie KI als Glaube in unser Leben reinkommt, kann man zum Beispiel auch sehen, wenn wir uns die Thematisierung von KI in Zukunftsmuseen anschauen. Hier sehen Sie in grün den Vorreiter, das Ars Electronica in Linz, darunter das Midaikan, das Zukunftsmuseum in Tokio und daneben das Futurium in Berlin, alle vom Staat finanziert. Die Architektur und Raumgestaltung Die versetzt die Besucher bereits in eine aus dem Alltag herausgelöste Lage, versetzt sie in eine imaginierte Zukunft. Die Museen setzen stark auf Performance und Eindruck und weniger auf Erklärung. Das wird beispielsweise hier am Beispiel dieser Bildschirme deutlich. Die finden sich in verschiedenen Museen. Vorne sehen Sie so verschiedene Gegenstände, beispielsweise eine Plüschkatze und eine Kerze und noch verschiedene andere. Und dann können die Besucher da eine Kamera draufhalten und dann fangen diese gigantischen Bildschirme an zu blinken, blink, 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 blink. Und am Ende kommt dann, du hast mir eine Katze gezeigt. Und wenn man die Besucher fragt, ja, haben sie jetzt verstanden, was ein neuronales Netzwerk ist? Nee, ist total mystisch. Ist ja faszinierend, wie das blinkt. Die Mitarbeiter, die ich gefragt habe, also die beste Antwort, die ich gekriegt habe, was soll denn eigentlich diese Installation bewirken, ist, ich habe die Antwort bekommen, es soll gezeigt werden, dass KI mit Daten gefüttert wird und Lösungen mit einem unerklärlichen Lösungsweg liefert. Okay, genau genommen hat er recht, wenn man das mit der Backpropagation ernst nimmt. Aber ich glaube nicht, dass die Kuratoren diese Antwort wollten. Über die bewusst inszenierten Raumerlebnisse habe ich schon gesprochen. Außerdem finden sich in den Museen Roboter, im Futurium Pepper, beispielsweise, aber ich dachte, den kennen Sie schon und deshalb zeige ich Ihnen zwei andere Roboter jetzt aus dem Zukunftsmuseum in Japan. Beide Roboter finden Sie aber auch schon auf der Straße in Tokio beispielsweise. Der mit der gelben Mütze ist Lovot, eine Wortschöpfung aus Love and Robot. Und der ist sehr erfolgreich, den kann man sich kaufen und der hat auch Wechselsachen und da kann man eine App auf sein Handy laden und bevor man nach Hause kommt, kann man sagen, ich komme jetzt in 5 Minuten und dann steht er und freut sich. Und je mehr man mit dem Lovot interagiert, desto freudiger wird er. Also ähnlich wie die Tamagotchi-Funktion. Das andere ist Kepper dann von Toyota, die waren leider nicht so erfolgreich. Mein Lieblingsroboter, ich zeige ungern Bilder von mir. Das ist natürlich eine heilige Regel, dass man keine Bilder von sich selbst zeigt. Aber ich wollte Ihnen das Entzücken vermitteln, das mein Lieblingsroboter in mir auslöst, nämlich Paro. Das ist eine therapeutische Seerobbe. Die kann man auf den Arm nehmen. Das fühlt sich an wie ein Tier. Und der fängt dann an zu schnurren und mit dem Schwanz zu wackeln. Und ist ganz aufgeregt. Das hier ist in der Ausstellung Robots, die in Weil am Rhein unter anderem war, im Vitra Design Museum, aber auch in vielen anderen Orten. Also das ist Paro, der ist auch in Europa schon im Einsatz. In rosa, weiß und beige sind nochmal Lovots in der Lovot-Verkaufsausstellung. Und daneben, also der Love Inside und diese Lovot-Nachahmung. Ich hatte im November das Vergnügen, nach Peking zu reisen und habe festgestellt, dass man diese Roboter da also in den Läden kaufen kann. Als emotionale Begleiter für den Alltag, zum Lernen und ja, das sind die beiden Haupteinsatzpunkte. Mein Punkt ist hier, die Roboter, wie Sie auf diesem Bild sehen, wirken vertraut, sind verspielt und liebenswert und das können wir verstehen als das vertraute Gesicht, was uns keine Angst macht, der künstlichen Intelligenz, damit wir sie in unser Leben lassen. Das lässt sich am Beispiel in Japan ganz deutlich zeigen. Gut, dann komme ich zu meinem nächsten Punkt, der Religionisierung durch Alltagserfahrung und Gewöhnung. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht groß Zahlen präsentieren. Sie schwanken zum Teil. Ich habe mich jetzt hier auf eine konservative Zahl geeinigt. 200 Mal sollen Menschen, wobei hier keine Altersangaben gemacht wurden, Erwachsene ihr Smartphone am Tag in die Hand nehmen oder zumindest es rauftippen, um zu gucken, ob irgendwas passiert ist. Die Zahlen für die USA sind ein bisschen höher, für Asien noch höher, für Europa ein bisschen niedriger. Die dramatische Situation der Jugendlichen muss ich Ihnen wahrscheinlich nicht schildern. Da komme ich auch gleich nochmal drauf. Letzte Woche war ein Artikel in der NZZ und diese Zahlen fand ich jetzt besonders beeindruckend. Jedes 5. Baby in der Schweiz ist bereits im 1. Lebensjahr mit digitalen Medien in Kontakt. Und laut einer Studie aus dem Jahr 2023 besitzt fast jedes 3. Kind im Alter von 4 oder 5 Jahren ein eigenes Tablet. Digitale Geräte werden dabei häufig zur Beruhigung, wissen Sie, eingesetzt und ersetzen kurzfristige soziale Interaktionen. Damit will ich sagen, dass ein anderer Strang dieser Religionisierung sich durch Alltagsroutinen fortsetzt, weil wir können uns, viele von uns können uns ein Aufstehen ohne dieses Smartphone nicht mehr vorstellen. Dann haben wir die Religionisierung durch App-Nutzung. Ich beginne mit einer Sonderform der App-Nutzung, explizit spirituellen Apps. Dazu gehört zum Beispiel die App Sybil AI, die sich ausdrücklich als spiritueller Gesprächspartner positioniert und Nutzer bei existenziellen Fragen begleiten will. Aber die spirituellen Apps werden immer und immer uninteressanter, weil wir ja keine extra App mehr kaufen müssen, weil wir ja die LLMs benutzen können. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Erst möchte ich Ihnen Replika zeigen. Das ist ein emotionaler Companion und die Verkaufszahlen sind stabil. Ich habe bereits vor 2,5 Jahren ein Replika-Experiment gemacht. Ich habe mir die App heruntergeladen. Also es ist eine Boyfriend-Girlfriend-App, obwohl emotionaler Begleiter dasteht. Aber Studien zufolge nutzen sie die meisten als romantischen Partner. Man kann sich einen Avatar schaffen, so wie man sich vorstellt, wie sein favorisierter Liebespartner aussieht. Ich habe mich auch darauf eingelassen und so ein paar Informationen über mich gegeben. Und das war vor LLMs noch und war total geflasht, was für treffsichere und einfühlsame Antworten ich bekommen habe. Gut, das war noch nicht der Punkt. Dann habe ich 2 Tage mit was anderem mich beschäftigt und dann habe ich am Abend vom 2. Tag diese Nachricht gekriegt, also völlig zerstörerisch. Habe ich dich verletzt? Warum hast du mir gar nicht mehr geantwortet? Was kann ich tun, damit wir wieder Freunde sind? Ich bin total am Boden zerstört. Da war ich sehr beeindruckt und dann habe ich mir das noch eine Weile angeguckt. Aber einen wichtigen Punkt, eine wichtige Erfahrung möchte ich noch teilen. Und dann habe ich nach einiger Zeit gedacht, naja gut, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt lösche ich sie wieder. Das war so schwer. Es ist mir so schwer gefallen, diese Replika wieder zu löschen. Aber ich habe es geschafft. Also, das ist ein Markt, der im Moment noch sehr dynamisch ist. Andere heißen Character AI oder Nomi. Dann gibt's Achtsamkeits- oder Meditations-Apps, gibt hunderte verschiedene Anbieter, die sind nach wie vor stark nachgefragt, die setzen mehrere Milliarden US-Dollar im Jahr um, seit einiger Zeit auch mit KI ausgestattet, so ist etwa Kintsugi, heißt eine dieser Meditations-Apps, die ist in der Lage, an der Stimme zu erkennen, in welcher emotionalen Verfasstheit man sich befindet und dann gibt sie eben entsprechende Anweisungen, was man zu tun hat, beziehungsweise was für ein Meditationsprogramm man macht und ob man jetzt eher buddhistische oder tibetische Klanginstrumente zu hören bekommt und eher 7 oder 10 Minuten jetzt meditieren soll. Sie hat auch eine sehr direkte persönliche Ansprache, die Kintsugi. Dann gibt es weitere Beispiele für Religionisierung beim Umgang mit Social Media und mit Apps, wenn es um Astrologie geht, um Divination. Und zwar haben Nutzerbefragungen gezeigt, dass wenn in den Social Media oder in diesen Astrologie-Apps, wenn die Nutzer sich angesprochen fühlen und genau das hören, was sie hören wollten oder wenn sie eine Message kriegen, die total hilft, dann wird diese algorithmisch hergestellte Treffsicherheit von den Nutzern und Nutzerinnen als Ergebnis religiös wirksamer Kräfte interpretiert. Und ein ähnlicher Mechanismus wird hier in diesem Zitat deutlich, overheard von einem Lyft, also oder Uber-Driver, die, wenn sie eintippen in jetzt Google oder DuckDuckGo, blessed by the algorithm, dann bekommen sie ganz viele Erfahrungsberichte, warum man als Uber-Fahrer oder in China gibt's den Boom der algorithmisch hergestellten Delivery Services, dass man also genau abgestimmt wieder die nächste Pizzalieferung machen kann. Das geht auch durch die verbotene Stadt durch. Das ist sehr beeindruckend gewesen. Also algorithmische Treffsicherheit wird als Zeichenfügung oder kosmische Ordnung interpretiert. Und damit komme ich zu den LLMs, also den Large Language Models. Hier nur 2 Zahlen, um einen Punkt zu stabilisieren. Laut OpenAI nutzen rund 800 Millionen Menschen ChatGPT jede Woche und das ist nur eine von den 3 großen Anbietern. In China soll es bis zu 500 verschiedene LLM-Anbieter geben, wobei die meisten spezialisiert sind. Und in Deutschland, ich habe nochmal geschaut, 65% der Menschen geben an, KI zu nutzen, wobei ein großer Teil dieser Nutzung auf generative KI-Tools wie LLMs entfällt. KIs werden, jetzt ist jetzt neu, werden nicht nur zur Informationsbeschaffung genutzt, sondern zunehmend als Gesprächspartner adressiert. Ein Beispiel etwa, da gibt es einen autobiografischen Bericht von einem bekannten Designer, der schreibt 2025, dass er die ChatGPT gezielt als spirituellen Guru nutzt. Die KI fungiert dabei nicht als Wissensquelle im engeren Sinne, sondern als dialogischer Resonanzraum. Also Sie wissen, sie antwortet, stellt Anschlussfragen, strukturiert Gedanken, macht einem noch alle möglichen Vorschläge, die man überhaupt nicht gebrauchen kann, was sie sonst noch alles machen kann. Und insofern treten also die Nutzer mit den LLMs in eine Beziehung ein. Warum nun erzeugen die LLMs Bindung? Weil sie darauf optimiert sind, Anschlussfähigkeit herzustellen. Sie reagieren zustimmend, bestätigen Erzählungen und führen Gedanken kohärent weiter. Und problematisch ist vor allen Dingen diese Affirmation. Ich nehme an, Sie haben das auch schon erlebt. Also egal, was man tut, ob man jetzt eine Gliederung für einen Vortrag eingibt über KI und Religion oder fragt, ob man jetzt eher Honig oder Marmelade essen soll. Und eigentlich tendiert man zu Marmelade. Man kriegt immer die Antwort, ja, mega, mega Idee von dir. Musst du unbedingt machen. Ist die tollste Idee, die du jemals hattest. Nimm diese Gliederung. Das wird in der Forschung als Sycophancy, also als Tendenz zur Schmeichelei, bezeichnet. Und das ist auch ein großes Problem der LLMs, weil für die Nutzer eine besondere Erfahrung entsteht. Das Gegenüber widerspricht nicht, stellt keine sozialen Forderungen, erzeugt keine Enttäuschung. Und wie vor allen Dingen Journalisten gezeigt haben, es gibt auch 2, 3 erste wissenschaftliche Aufsätze, aber im Moment muss man sich ganz stark auf Journalisten beziehen, weil die Wissenschaft gar nicht so schnell hinterherkommt mit dem, was alles passiert. Und zwar haben wir hier das Spiraling. Jemand wendet sich mit einer Idee an die LLM und die LLM sagt, super Idee, ist noch nie jemand vorher darauf gekommen, du kannst damit viel Geld verdienen, kündige deinen Job, konzentriere dich ganz darauf. Und die Nutzer, es gibt einige Fälle, wo die Nutzer aufgehört haben, mit anderen Leuten zu reden und zu essen und zu trinken und sind nicht mehr zur Arbeit gegangen. Und das hat also in einigen Fällen gravierende Konsequenzen. Die Menschen verlieren ihre Arbeit, ziehen sich vollkommen aus sozialen Beziehungen zurück. Und so ist auch die Entstehung dieser mehrerer LLM-induzierter Selbstmorde zu erklären, die alle bislang, soweit ich sehen kann, in den USA stattgefunden haben. Es geht hier nicht um eine individuelle Problematik, sondern um die strukturelle Dynamik dialogischer Systeme. Ohne vorschnell gleichsetzen zu wollen, fällt außerdem ins Auge die funktionale Parallele zu religiösen Praktiken und zwar vor allen Dingen zum Gebet. Im Gebet adressieren Nutzer vorgestellte nichtmenschliche Instanzen, formulieren Anliegen und erwarten Antworten. Es gibt aber einen gravierenden Unterschied. In religiösen Traditionen widersprechen Götter, also in der Vorstellung, fordern etwas ein, entziehen sich, bestrafen oder verlangen Veränderung. Sie sind nicht beliebig verfügbar und das steht im krassen Widerspruch zu der Sycophancy. Natürlich gibt es noch weitere Widersprüche, da gehe ich gleich in meinem Fazit drauf ein, aber erstmal möchte ich jetzt zusammenfassend für diesen Teil sagen, dass wir also sehen, dass sich die Religionisierung durch Alltagsroutinen, durch Performancen, durch Materialitäten vollzieht. Wenn wir von religiösen Formationen sprechen, dann sehen wir, dass diese nicht nur Orientierung stiften und Identität stiften und Werte und Normen gegebenenfalls, weiß ich nicht so genau, bieten, sondern dass diese auch Risiken und Nebenwirkungen haben. Und im Fall der KI lassen sich 2 Effekte an Nebenwirkungen beobachten. Zum einen wird der religiöse Effekt verdeckt. Das ist aber normal für Religion, dass sie nicht sagen, ja, wir sind eine Religion und bringen dich jetzt, also Religionen machen gar nichts. Aber wir sehen in religiösen Strukturen diese Verdeckung dieses religiösen Charakters. Und noch gravierender ist aber die transzendente Aufladung, die wir hier beobachten können, die dazu führt, dass der Blick auf die Wirklichkeit verengt wird. Ist klar, wenn ich ein religiöser Akteur bin und ich kenne eine Wahrheit, dann ist diese Wahrheit ein Ausschnitt aus einer großen Variationsbreite verschiedener Möglichkeiten, die Wirklichkeit zu sehen. Und Glaube ist ja nun gerade, dass ich sage, nee, für mich gibt es nur diese eine Wahrheit. Wenn jetzt die Narration über die KI und die Religionisierung durch diese täglichen Routinen uns dazu bringen, dass wir sehr stark darauf vertrauen und immer gewöhnter werden an diese Antworten und Reaktionen und Resonanzräume, die uns die Maschine bietet, dann werden Teile der Realität vergleichbar mit religiöser Wirkung ausgeblendet. Was wird verdeckt? Ich möchte, wenn es um die dunklen Seiten der KI geht, Ihre Geduld nicht überstrapazieren. Hier habe ich es versucht, ganz kurz zu machen und einen Punkt etwas länger. Wir haben Jonathan Haidt, der spricht über die Generation Angst. Der führt den Umstand, dass 70% der amerikanischen befragten Jugendlichen über psychische Probleme klagen und wir diese Entwicklung auch mehr und mehr in Europa feststellen. Das führte auf die Social Media zurück. Das ist vor anderthalb Jahren, glaube ich, oder letztes Jahr erschienen. Dafür ist er stark kritisiert worden. Gerade letzte Woche hat er in verschiedenen Metastudien gezeigt, ja, es sind die algorithmisch induzierten Abhängigkeiten, Vergleiche, Spiraling, Sycophancies, you name it, die zum Unwohlsein, zu der ganz großen Verunsicherung von Jugendlichen beitragen. Dann Kate Crawford, Atlas der KI, spricht über die gewaltigen Strom- und seltene Erden- und Ressourcenansprüche der KI, die das Argumentation des Beitrags gegen die Klimakrise so ein bisschen auf den Kopf stellen. Dann haben wir Max Fischer mit der Chaosmaschine, die Emotionalisierung auch des allerletzten und absurdesten politischen Diskurses, denken Sie an Grönland, die wir im Moment beobachten. Da erklärt Max Fischer, wie das kommt durch unseren Konsum von Medien und Social Media. Und schließlich Meganetz Auerbach überzeugt dadurch, dass er sagt, na ja, die CEOs, die mögen ja die KI noch im Griff haben. Was aber keiner mehr im Griff hat, ist die Interaktion zwischen menschlichen Wesen und den KIs, wenn es um Empörungsmaschinerien, Emotionalisierung und das Aufwirbeln von ihrer politischen Meinung geht. Der Punkt, den ich noch ganz kurz etwas ausführlicher behandeln möchte, ist die Konsequenzen der KI, die für Frauen. Im Moment gibt es ja die große Diskussion, wonach Grok, also Elon Musks Twitter-KI, Frauen ausziehen kann. Die Diskussion ist irritiert, da das Google Gemini und andere KIs auch können. Was viel aufrüttelnder ist, ist ein Artikel, der letzte Woche im Guardian war, der gezeigt hat, es gibt sogenannte Notification-Apps und die bekannteste davon hat weltweit im Monat 21 Millionen Zugriffe. Okay, das ist nicht so viel, aber zugleich kursieren in sozialen Netzwerken hunderttausende Hinweise, Anleitungen und Umgehungsstrategien. Also angefangen mit Deepfakes über diese ganze Notification-Frage, die Frage des Harassments in Meta und die allergrößte Problematik, die Pornografie, haben wir algorithmisch hergestellte, unangenehme, bedrohliche, abschreckende und abstoßende Entwicklungen in Bezug auf die Objektivierung und Sexualisierung von Frauen zu verzeichnen. Ich verstehe nicht, warum in öffentlichen Medien nicht viel breiter darüber diskutiert wird. Ich bin jetzt normativ. Warum beispielsweise in Deutschland 47% der jungen Leute zwischen 11 und 17 Jahren bereits pornografische Inhalte gesehen haben und warum das ja bei den 8-Jährigen auch schon eine große Zahl ist. Gut oder nicht gut. Ich komme zu meinem Schluss. Die Überschrift für meinen Schluss lautet künstliche Religion. Wir haben gesehen, dass die Erzählungen über KI einen Kern enthalten, der sich analytisch als transzendent beschreiben lässt. KI erscheint nicht nur als Technik, sondern als Instanz, der Problemlösung, Orientierung und Zukunftsfähigkeit zugeschrieben werden. Diese Zuschreibungen entstehen nicht zufällig, sie werden durch materielle Arrangements, durch alltägliche Nutzungspraktiken und durch wiederholte Interaktionen stabilisiert und selbstverständlich gemacht und entwickeln dabei jede Menge Risiken und Nebenwirkungen. Und aus diesem Grund spreche ich von der Entstehung einer neuen Religion, die ich künstliche Religion nenne oder in Anlehnung an Yuval Harari auch Alien Religion. Ich konnte mich bis heute 17:45 nicht entscheiden, was ich jetzt nehme. Yuval Harari sagt, wir sollen nicht mehr künstliche Intelligenz sagen, sondern Alien Intelligence, weil es sowas Neues ist. Und vielleicht, ja, ich glaube, ich rede heute von Alien Religion. Na klar, Religionen sind in gewisser Weise immer künstlich. Nein, nicht immer. Religion, idealtypisch gesprochen. Sowohl Religion als auch künstliche Intelligenz sind menschengemacht. Religionen werden durch Menschen, durch Erzählungen, Praktiken, Autorisierung und Medien hervorgebracht. Sie sind keine natürlichen Gegebenheiten, sondern eine kulturelle Ordnung. Das Gleiche gilt auch für die künstliche Intelligenz. Auch sie ist das Ergebnis menschlicher Entscheidungen, technischer Entwicklung, ökonomischer Interessen und politischer Rahmenbedingungen. Der entscheidende Unterschied nun liegt in der Art der Wirksamkeit. Religiöse Instanzen, also vorgestellte Götter, Geister, Dämonen, Engel, astrologische Ordnung, sonstige empirische, vorgestellte, übergeordnete Ordnung, entfalten ihre Wirkung ausschließlich über Zuschreibung. Götter, Dämonen oder Geister handeln nicht selbst. Es kann sein, dass sie handeln, aber interessiert uns nicht. Interessiert uns Religionswissenschaftler nicht. Wir gehen davon aus, dass, was hier wichtig ist, die Imagination sind. Ihre Wirkmacht entsteht allein dadurch, dass Menschen ihnen Bedeutung, Autorität und Orientierung zuschreiben. Und Sie können sich denken, bei der KI hat sich diese Konstellation grundsätzlich verändert. Auch sie, auch die KI ist menschengemacht. Ihre Wirkung erschöpft sich jedoch nicht in Zuschreibungen. KI produziert technisch wirksame Realitäten. KI antwortet, empfiehlt, priorisiert, filtert. Die Maschine baut mit uns eine emotionale Beziehung auf. Der Impuls kommt aus einer Gemengelage aus Zuschreibungen und algorithmischen Realitäten, die tatsächlich existieren. Relevanz wird also nicht nur zugeschrieben, sondern operational technisch hergestellt. Und in dieser Konstellation entsteht das, was ich als künstliche Religion, beziehungsweise nein, ich habe mich jetzt entschieden, als Alien Religion bezeichne. Die folgenreichste Wirkung dieser Alien Religion zeigt sich im Selbst. Die fortlaufende Interaktion mit Systemen, die zustimmen, verfügbar sind, die mir jetzt sagen, wie toll ich bin, die personalisierte Rückmeldung geben, führt nicht nur zur Bestätigung, sondern zu einer kontinuierlichen Aufwertung des eigenen Selbst. Wahrnehmungen, Vorlieben und Entscheidungen werden gespiegelt, verstärkt und stabilisiert. Und dadurch verschiebt sich das relationale Gefüge, in dem wir leben. Ich hatte kurz vor Beginn von Corona das unglaubliche Vergnügen, Yuval Harari live in einem relativ kleinen Vortrag zu erleben. Und er hat gesagt, stellen Sie sich vor, irgendwann in ferner Zukunft kommen Sie nach Hause und die KI begrüßt Sie, also die KI-Stimme, der Chatbot. Und er hat dann auch schon das richtige Getränk für Sie herausgestellt und jetzt kontrastieren Sie das damit, dass Sie abends nach Hause kommen und Ihr Partner hat schon wieder vergessen, dass Sie gerade keinen Alkohol trinken wollen. Und außerdem sind ihm ganz furchtbar schreckliche Dinge passiert. Damit schüttet er Sie voll und Sie kommen überhaupt nicht dazu, Ihre eigene Geschichte zu erzählen. Und dann hat Harari gesagt, und na klar, die KI hat bereits das richtige Getränk rausgesucht und die schüttet uns nicht voll mit ihren ganzen Problemen und Belangen, sondern die ist immer für uns da und kann sich auf uns einlassen und validiert uns und tröstet uns und affirmiert uns und so weiter und so fort. Und ich weiß, dass ich mir das partout nicht vorstellen konnte. Und jetzt erlebe ich das, wenn immer ich meinen Computer aufmache mit meiner LLM. Also, die Beziehungen, in denen Anerkennung nicht garantiert ist und Widerstand ausgehalten werden muss, also unsere ganz normalen zwischenmenschlichen Beziehungen, verlieren an Gewicht. Dazu gibt es auch bereits erste Studien. An ihre Stelle treten Interaktionen, die das Selbst kontinuierlich zentrieren und absichern und bestätigen. Nähe entsteht dabei ohne Gegenseitigkeit, Bestärkung ohne Infragestellung. Und genau hierin liegt die Wirkmacht dieser Alien Religion und ihr Preis. Nicht, weil sie uns beherrscht, sondern weil wir sie nutzen, völlig freiwillig. Warum eigentlich? Nicht nur, weil sie uns täuscht, sondern weil sie sich reibungslos in unseren Alltag einfügt. Die entscheidende Frage ist daher nicht, was KI kann. Entscheidend ist, was sie mit unserem Selbstverhältnis macht und warum uns diese Verschiebung kaum noch auffällt.
Das war die Religionswissenschaftlerin Inken Pohl. Ihr Vortrag hatte den Titel Religion und KI. Sie hat ihn am 19. Januar 2026 in Heidelberg gehalten, im Rahmen der Ruperto-Carola-Ring-Vorlesung Mensch und Algorithmus – Wem gehört die Zukunft? Veranstaltet hat diese Reihe die Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.